herzliches Willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der großen Online-Selbstheilungskonferenz Den Körper lieben und verstehen zum Schwerpunktthema Krebs. Zum Schwerpunktthema Krebs gibt es einen Spezialisten in Deutschland, den ich hier jetzt in der Leitung habe. Das ist der Lothar Hirneise. Ein ganz herzliches Willkommen, Herr Hirneise.
Ebenfalls ein herzliches Willkommen.
Zur kurzen Vorstellung von Herrn Hirneise, wer noch nie von ihm gehört hat. Lothar Hirneise bereiste die Welt, um alternative Heilansätze bei Krebs zu erforschen. Er war ein Schüler von Johanna Budwig. Sein über 800 Seiten umfassendes Buch »Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe« ist ein Bestseller und wurde bisher insgesamt in 5 Sprachen übersetzt. Seine Kenntnisse wendet er in dem von ihm gegründeten 3E-Seminarzentrum an. Die 3Es stehen für Entgiftung, Ernährung, Energie. Er hat 2003 einen neuen Ausbildungszweig etabliert und seitdem ca. 150 Menschen zu ganzheitlichen Krebsberatern und Krebsberaterinnen ausgebildet. Ja, Herr Hirneise, es interessiert mich zuallererst der Mensch hinter dem Beruf. Also was mich interessiert, wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich mit einem so nicht ganz so leichten Thema wie dem Thema Krebs beruflich beschäftigen?
Ich bin eigentlich zu dem Thema auch ganz, ich sag mal, jungfräulich gekommen, aus ganz persönlichen Gründen. Ein guter Freund von mir hatte ein Rezidiv nach einem Hodenkrebs, das er 10 Jahre zuvor hatte. Und ich habe mal Krankenpfleger gelernt und ein paar Jahre Psychoanalyseausbildung und habe auch über 10 Jahre in Psychiatrien bzw. psychoanalytischen Kliniken gearbeitet. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, mit Krebs hatte ich nur am Rande meine Berührung. Ich kannte mich in der Onkologie überhaupt gar nicht aus. Und das war der Grund, warum ich damals, als der Freund von mir erkrankte bzw. ein Rezidiv hatte, meinen Freund Klaus Pertl, der damals in London lebte, angerufen hatte und ihn gefragt, ob er nicht für mich Lynn McTaggart anrufen kann. Lynn McTaggart, muss ich vielleicht dazu sagen, ist eine sehr berühmte Amerikanerin, die aber schon ewig in London lebt. Und dieses berühmte Buch, was Ärzte ihnen nicht erzählen, geschrieben hatte. Ich habe sie mal per Zufall auf einer Konferenz bzw. auf einer Messe kennengelernt und ich kannte das Buch. Und ich wusste, dass da sehr viel auch über alternative Krebstherapien drin steht. Und dann habe ich beziehungsweise zuerst Klaus Pertl und später ich persönlich dann Lynn McTaggart angerufen und einfach gefragt, was schlägst du denn vor, könntest du unserem Freund hier helfen? Und sie hat dann vorgeschlagen, weißt du was, in 2 Wochen ist eine Konferenz in London, da kommen lauter alternative Krebsärzte nach London. Und warum kommst du nicht her mit deinem Freund, der kannte aber nicht, weil er im Krankenhaus lag, und beziehungsweise mit seiner Krankenakte. Und ich verspreche dir, ich zeige diese Krankenakte verschiedenen Ärzten. War natürlich ein unglaublich freundliches Angebot von der Frau McTaggart. Und ich bin dann nach London geflogen. An diesem Wochenende starb jedoch mein Freund. Und nichtsdestotrotz, ich war dann in London, habe gedacht, naja, jetzt schauen wir uns die Konferenz an. Und ich muss sagen, das waren für mich, das war 1997, das waren ziemliche Freaks für mich. Und was die da alles erzählt haben, und das hat mich ziemlich verwirrt. Aber nach diesem Wochenende wollte ich eigentlich nichts mehr mit Krebs zu tun haben, beziehungsweise, was ist dann passiert? Klaus Pertl und ich, uns hat dieses Wochenende keine Ruhe mehr gelassen. Wir haben da von Krebstherapien gehört in Japan, in Russland, in Mexiko, in Amerika. Und die haben alle erzählt, es gibt da andere Krebstherapien außerhalb von Chemotherapie und Bestrahlung beziehungsweise OP, sprich den Klassikern. Mhm. Und ich konnte das irgendwie nicht verstehen. Und ich muss dazu sagen, ich war damals in einer ziemlich besonderen Lebenssituation. Ich hatte ein Jahr zuvor eine ziemlich erfolgreiche Firma verkauft und musste nicht arbeiten. Ich war zu Hause, ich konnte mir das leisten, zu recherchieren und rum. Und dann ungefähr ein Vierteljahr später hat Klaus Pertl und ich haben gesagt, du, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diese Ärzte, die wir da in London getroffen haben, vor Ort besuchen würden und einfach vor Ort schauen, stimmt das, was die da behaupten? Weil uns hat es einfach, wie soll ich sagen, keine Ruhe gelassen, dass es da erfolgreiche Krebstherapien geben soll, von denen wir nie gehört haben. Mhm. Ich hatte noch ein anderes, zweites großes Glück. An dieser Konferenz in London habe ich Frank Wiebel kennengelernt. Frank Wiebel war bzw. ist der Präsident von People Against Cancer, also von Menschen gegen Krebs in Amerika. Und er hat mich eingeladen nach Iowa, also in die Mitte des Nowhere-Landes in Amerika. Und ich sollte einfach mal zu ihm kommen und er würde mir mal zeigen, was es auf dieser Welt so alles gibt. Ja, und ein Vierteljahr später sind Klaus Pertl und meine Person ins Flugzeug gesessen. Wir sind nach Mexiko geflogen in verschiedene Krebskliniken. Wir sind auf die Bahamas in die IAT-Klinik geflogen. Und wir sind vor allem zu Frank Wiebel nach Amerika gegangen. Haben das alles angeschaut und kamen mehrere Wochen später mit, ich sag mal, einem gewaschenen Kopf zurück, was es da auf dieser Welt alles so gibt.
Und was heißt jetzt gewaschener Kopf genau? Also was wurde anders dadurch oder was haben Sie?
Naja, ich bin wie wahrscheinlich viele Menschen auf dieser Welt immer davon ausgegangen, es gibt eigentlich nur die Zellzerstörung. Also die Krebszelle ist etwas Böses, die Krebszelle muss zerstört werden, sprich entweder herausoperiert, entweder mit Giftstoffen, also hauptsächlich Chemotherapien oder eben über Bestrahlung, ja. Und dann habe ich Frank Wiebel kennengelernt, der sagt, nein, es gibt durchaus andere erfolgreiche Therapien. Sprich, heute wird ja alles eingeteilt in der Medizin in, ich sage mal, Schulmedizin oder konventionelle Medizin und dann eben Alternativmedizin. Mhm. Ich mag diese Begriffe eigentlich nicht so sehr. Für mich ist, mir gefällt lieber universitäre und nicht universitäre Medizin. Sprich, was wird an der Universität eben unterrichtet und was wird nicht unterrichtet, ja. Und ich sage mal so, für mich in meinem kleinen Großhirn gab es eigentlich nur die konventionelle, sprich die universitäre Medizin. Und jetzt kommt auf einen Frank Wiebel daher und sagt, nein, ich kenne viele Menschen, die haben durch andere Therapien, sind die geheilt worden, sind die gesund geworden. Und im Grunde genommen hat er mir die Augen geöffnet und gesagt, es gibt vier große Gruppen, also die zytostatische Gruppen, die es logischerweise in der universitären und in der nicht-universitären Medizin gibt, also Chemotherapie, aber man kann auch mit Vitamin C-Hochdosis eine Zelle töten. Dann gibt es aber die Ernährungstherapien, die es zweifelsohne gibt. Ich sage das so ganz betont, weil viele glauben immer noch, Ernährung ist zwar wichtig, aber wenn man Krebs hat, dann kann doch nicht die Ernährung da helfen. Ja? Dann gibt es die immunmodulierende Therapien. Ich betone das Wort modulierend hier, also das Immunsystem verändernde Therapien, nicht das Immunsystem aufbauende, weil hier habe ich eine komplett andere Meinung. Ich glaube nämlich nicht, dass Krebskranke ein schlechtes Immunsystem haben, ganz im Gegenteil.
Okay, okay.
Und die vierte Gruppe, für mich die eigentlich wichtigste Gruppe, ist die ursachensuchende oder ursachenaufdeckende Therapien. Ja? Und diese vier Gruppen, die gibt es schon immer, sage ich mal fast. Und Frank Wiebel, aber der Erste, der mir gesagt hat, schau mal, die gibt es. Und warum sie nicht an Universitäten unterrichtet wird, hat ganz andere Gründe, in der Regel monetäre Gründe oder Ego-Befriedigungs- oder was auch immer.
Das wollen wir mit dieser Konferenz gar nicht unbedingt vertiefen. Also diese Konferenz soll auch nicht dazu da sein, irgendjemand schlecht zu machen oder eine bestimmte Richtung schlecht zu machen oder so, sondern wir wollen einfach Lösungsansätze aufzeigen, die funktionieren. Und wenn wir jetzt mal zu dieser vierten Gruppe darauf zu sprechen kommen, also diese ursachenerforschende Methode, was haben Sie denn da jetzt rausgefunden an spannenden Erklärungen, was Krebs ist und woher er kommt?
Also zuerst mal, ich bin genauso ein Suchender wie alle anderen, die ehrlich sind. Ich sag's mal übertrieben, ja, weil wir alle wissen nicht, was Krebs ist. Ich glaube, hier ist auch ein Riesenproblem, dass unter dem Wort Krebs unglaublich viele verschiedene Krankheiten zusammengefasst werden. Wenn man, ich sammle zum Beispiel alte Medizinbücher, wenn man noch, man muss nicht mal so weit gehen, in den 40er, 50er Jahren wäre kein Arzt draufgekommen, zum Beispiel Leukämien Und epitheliale Krebsarten, wie jetzt Lungenkrebs und Pankreas und so weiter, die in einen Topf zu werfen. Das eine waren Blutbildstörungen, das andere waren Tumore, aber niemand hätte diese beiden Gruppen Krebs genannt einfach. Ja? Mhm. Das war eigentlich erst weit nach dem Zweiten Weltkrieg, als auf einmal Lymphome, Hodenkrebs, Leukämien und alle epithelialen Krebsarten, also wie jetzt Lungenkrebs, Pankreas, Magen, Darm und so weiter, hat man einfach in eine Gruppe da hineingeworfen. Und das Ganze wird Krebs genannt. Das macht Krebs unglaublich kompliziert.
Ah, verstehe.
Um auf die Frage zurückzukommen, was ist Krebs denn? Da müssen wir eigentlich differenzieren, von welcher Krebsart reden Sie hier. Weil, ganz ehrlich, eine Leukämie eines 3-jährigen Kindes und ein Pankreaskrebs eines 60-jährigen Mannes, das sind für mich nicht zwei Krebsarten, sondern zwei komplett unterschiedliche Krankheiten. Aber zurück. Für mich gibt es immer Gründe, warum ein Mensch zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort in seinem Körper einen Tumor entwickelt. Und ich möchte ein Beispiel geben. Dieses Jahr über 50.000 Frauen werden in Deutschland an Brustkrebs erkranken. Nach konventioneller Meinung haben die alle die gleiche Krankheit. Also alle Frauen haben Brustkrebs, alle Frauen haben, ich sage mal, eine Mutation, sprich ein Genproblem. Und alle haben die gleiche Krankheit und deshalb können wir die alle gleich therapieren. Und hier muss ich ganz klar sagen, nein, 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 das kann unmöglich so sein. Und nach unseren Recherchen auch ganz klar nicht. Sondern man muss anschauen, warum bekommt eine Person zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort einen Tumor. Und da gibt es einen Grund dafür. Und der Grund ist nicht einfach, weil schlechtes Wetter ist oder weil ein Genproblem vorliegt oder weil was auch immer hier ist, sondern hier gibt es unglaublich viele unterschiedliche Gründe und die muss man suchen. Mhm. Das machen früher Therapien wie Psychotherapien, das machen heute Therapien wie Synergetik oder wie Metamedizin oder diese Bereiche. Mhm. Und das ist auch mein Fokus, immer mehr hinzuschauen, warum hat jemand Krebs. Das muss nicht grundsätzlich auf der psychischen Ebene sein. Es kann durchaus auch durch Giftstoffe jemand Krebs bekommen. Aber man muss anschauen, warum hat dieser Mensch Krebs bekommen.
Da hat ja die Metamedizin, die beruft sich ja auf Dr. Harmer.
Richtig, ja.
Die ist ja daraus hervorgegangen. Und Dr. Harmer hat ja schon ein System entwickelt, wo er erklärt, welche Art von Konflikten zu welcher Art von Krebs führt. Wie konnten Sie das verifizieren anhand Ihrer Beobachtungen? Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich meine, ich kenne Dr. Harmer persönlich. Ich kenne auch viele seiner Schüler, wie zum Beispiel Dr. Anton Bader, ist ein Freund von mir. Sehr, sehr gut. Und ich kann viele Dinge verifizieren, wie zum Beispiel die CT-Bilder, die Harmer wahrscheinlich als Erster auf dieser Welt so gezeigt hat, wie man das sehen kann. Und ich gehe auch mit Harmer absolut konform, dass viele, ich sag mal, Tumore durch Konflikte, wobei die Definition des Konfliktes bei Harmer ein bisschen anders ist wie in der Umgangssprache, aber doch Dinge passieren, auf die man nicht vorbereitet ist. Ja? Also als Definition des Konfliktes. So. Und das kann ich absolut bestätigen. Was ich so nicht ganz bestätigen kann, aber was Harmer oder die neue Medizin anders denkt, ist, dass immer nur wenige, sag mal, Konfliktgruppen da sind. Ja? Dass also immer, was weiß ich, wenn ich Rechtshänder bin und diese Art von Konflikt habe, dann entsteht eben der Tumor links, rechts in der Brust. Das kann ich nicht bestätigen, weil ganz oft habe ich gesehen, oder ich kenne das aus der Synergetik, dass viele parallel verlaufende Konflikte da sind. Mhm. Wo ich auch nicht konform gehe, ist, dass im Grunde genommen nach der Konfliktlösung, wenn man dann in die Heilungsphase kommt, dass man hier warten soll oder nur ganz wenig mit Cortison oder Chirurgie oder so eingreifen. Da gefällt mir das natürlich, was Metamedizin sagt, nämlich aktiv hier zu therapieren und um Menschen besser durch diese Heilungsphase zu bringen, gefällt mir viel besser, ja. Mhm. Aber ja, auch wenn ich kein Freund bin von Herrn Harmer persönlich als Mensch, kann ich absolut bestätigen, dass ganz oft diese Konfliktgruppen, die Dr. Harmer gefunden hat, zu sehen sind bei Krebspatienten, ja. Und was ja ganz wissenschaftlich einfach ist, und das verstehe ich auch bis heute nicht, warum das eigentlich sich nie richtig durchgesetzt hat, sind die CT-Bilder. In den CT-Bildern kann man sehen, da kann keiner sagen, das ist irgendwelcher esoterischer Quatsch, sondern das ist ganz klare Wissenschaft.
Die eben einer näheren Erforschung bedarf, die leider unterbunden wird bisher. von
absolut, absolut,
universitären Betrieben. Ja,
ja, also ich bin ja auch hier etwas anderer Meinung. Ich glaube nur nicht mal, dass es so unterbunden wird, nur von der konventionellen Medizin. Ich glaube leider, dass das Fortschreiten dieser Theorien oftmals an den Leuten, die es verbreiten wollen, persönlich an den Menschen liegt, die es einfach, ich sage mal, nicht diplomatisch genug rüberbringen können.
Ja, diese Problematik sehe ich auch. Es ist, ganz viele Menschen sind in diesem Krebszusammenhang in einer Art Kampfmodus.
Absolut, ja. Absolut, ja. Wie ein Boxer in der Ringecke, ja.
Nochmal zu dem Krankheitsbegriff. Also Sie haben ja... das interessante Zitat habe ich von Ihnen gefunden, dass Krankheit gar nicht das Gegenteil von Gesundheit ist, sondern dass Krankheit eine höhere Form der Gesundheit darstellt.
Korrekt. Ja.
Das muss ein bisschen ausholen. Sie uns mal erklären. Ja.
Ja. Ich bin, wie soll ich das, relativ einfach zu erklären. Meine Mutter war Krankenschwester. Ich bin mit dem Satz, Krankheit ist das höchste Gut eines Menschen aufgewachsen. Und wahrscheinlich wie Sie oder viele andere in unserer Generation ja auch. Wir sind aufgewachsen, dass Krankheit das höchste Gut ist. Und ich habe dann im Krankenhaus, ich war
ja Gesundheit, ja.
Ja, ich war Krankenpfleger, habe die kranken Menschen gesehen. Und das hat alles das, was ich da so in meinem Kopf hatte, eigentlich verstärkt. Aber was hatte sich gleichzeitig auch verstärkt, war ganz einfach, wenn Krankheit das höchste Gut ist, da oben, dann ist sozusagen ganz oben ist Krankheit natürlich da ganz unten. Und so war das immer. Für mich war Krankheit etwas Schlimmes, was man irgendwie wegbringen muss. Ja.
So schnell wie möglich bekämpfen.
So schnell wie möglich und so einfach wie möglich vor allem. So einfach wie möglich das Symptom Krankheit wegbringen. So. Und erst viel, viel später, als ich mich mit dem Thema Evolution beschäftigt habe und dort gesehen habe, dass da draußen über Millionen, wenn nicht Milliarden von Jahren wir herangewachsen sind und einen unglaublichen evolutionären Prozess durchgemacht haben, erst da habe ich verstanden, halt mal, Krankheit schützt uns. Krankheit schützt uns nämlich nicht so schnell zu sterben. Wie bin ich da drauf gekommen? Es gibt viele Gesetze in der Evolution. Es gibt aber ein oberstes Gesetz und das ist das Überleben der Spezies. Das heißt, die Evolution möchte immer, dass wir heute in dieser Sekunde am Leben bleiben und nicht sterben müssen. Das ist das oberste Gesetz. Und ich habe irgendwann mal begonnen, Symptome, genauer gesagt Krankheiten, aber was sind Krankheiten? Krankheiten sind ein Symptom oder mehrere Symptome, also Syndrom genannt, nichts anderes. Ja? So, und ich habe begonnen, egal welche Krankheit, welches Symptom, unter diesem Aspekt, also der Evolution, das Überleben der Spezies anzuschauen. Und auf einmal bin ich draufgekommen, hoppla, Krankheit ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Ich fange mal ganz klein an. Wir haben Durchfall. Niemand mag Krankheit, niemand mag Durchfall. Aber Durchfall ist zuerst mal was Gesundes. Wir haben Fieber. Es ist zuerst einmal gesund.
Das sind Reinigungsmechanismen, ja.
Und jetzt kommen wir zum Tumor. Da wird es schon schwieriger. Da werden die meisten sagen, hoppla, das ist doch nicht gesund. Aber das stimmt nicht. Je mehr ich mich mit Tumoren beschäftige, desto klarer und kann ich sehen, wie positiv Tumore am Anfang, das ist das Wichtige auf einer Zeitlinie, am Anfang einer Erkrankung sind. Ja? Tumore sammeln zum Beispiel Giftstoffe an einer Stelle im Körper an, was unglaublich sinnvoll ist, weil würden die im ganzen Körper herumkommen, vor allem in unser Gehirn oder in bestimmte Organe, würden wir viel schneller sterben. Tumore machen etwas unglaublich Sinnvolles, indem sie ein Zigfaches an Zucker verbrennen können, wie andere normale Zellen. Vielleicht haben Sie schon mal von der Adrenalintheorie nach Dr. Waltraud Frieda gehört, die sehr schön in ihren Arbeiten zeigen konnte, dass wenn Leute über einen längeren Zeitraum Stress haben und dadurch der Adrenalinspiegel sich senkt nach unten, einfach zu viel Zucker in der Zelle bleibt. Und was kann jetzt so eine Zelle machen? Die hat nur zwei Möglichkeiten. Sie stirbt, mehr oder weniger, oder sie findet einen Weg, diesen zu viel an Zucker in der Zelle zu verbrennen. Und ein Weg, beziehungsweise der Königsweg, ist hier einfach, den Sauerstoff abzuschalten und dadurch 20-, 30-fache Menge an Zucker verbrennen zu können. Schauen Sie mal, wenn wir in der Evolution... Gehen wir mal nur 20.000 Jahre zurück, ja, wo es keine Ärzte und kein Krankenhaus und nichts gab. Wenn Sie da dieses Problem des zu viel Zuckers in der Zelle hatten Und die Hauptsymptomatik ist, dass ihre Augen kaputt gehen und ihre Nieren bzw. ihre Venen und sie nichts mehr sehen können und sie nicht mehr laufen können, haben sie keine Chance, da draußen
einen
Monat zu überleben. Also hat der Körper etwas getan, hat gesagt, ich gebe dir Zeit. Weil ein Tumor ist immer, von evolutionsbiologischen Sichtweise, ich gebe dir Zeit jetzt, ja, um dieses Problem, das du im Moment hast, sprich den zu vielen Zucker, zu regulieren. Und dein Leben zu ändern. Und wenn es geändert ist, geht der Tumor ja wieder weg.
Also sprich, für Sie ist es so, dass der Krebs uns auf eine Probe stellt.
Auf eine
Probe. Schau mal dahin, nicht so sehr. Verändere dein Leben. Und wenn du das machst, dann...
Absolut.
Also ganz einfach gesprochen.
Jede Krankheit, jeder Tumor zeigt zuerst einmal, da ist eine Regulierung notwendig oder notwendig gewesen, wenn sie schon vorbei ist, damit du überleben kannst. Und das ist so zuerst mal was ganz Tolles. Da sollten wir doch froh drüber sein. Ja? Das Problem ist nur, wenn wir nichts ändern und wir gehen auf dieser Zeitlinie, auf diesem Lebensweg weiter, ist ja klar, steht am Ende immer der Tod. Und das ist die Problematik, die Ärzte eben haben, die in Anführungsstrichen nur heute an einer konventionellen Universität studieren. Man bringt Ärzte nur bei, Krankheiten am Ende der Zeitlinie zu sehen. Also da, wo das Symptom sie tötet. Klar, um bei meinen Beispielen zu bleiben. Fieber ist etwas Gesundes, sagt jeder. Wenn ich aber zu lange Fieber habe, dann sterbe ich daran. Ein Durchfall ist etwas sehr Gesundes. Aber wenn Sie das jemandem sagen, der seit 2 Wochen dehydriert da sitzt und Infusionen benötigt, dann ist das nicht gut. Und beim Tumor ist es das Gleiche. Ein Tumor ist zuerst etwas Gutes. Er reguliert Dinge im Körper und auch im Geiste, ohne Zweifel, weil er zwingt mich ja zur Änderung meines Lebens. Aber wenn der Tumor dann weiter wächst, metastasiert, dann sterbe ich daran.
Dann
die Problematik der Medizin ist, dass hier einfach die Symptomatik immer nur am Ende angeschaut wird und nicht am Anfang, wo sie so für uns ist.
Soweit verstanden. Aber ja. Wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Also Sie sagen, es gibt einen Zeitabschnitt, da ist der Tumor lebensfördernd, gesundheitsfördernd, bringt uns was, positiv. Ja. Und es gibt einen bestimmten Punkt, an dem es negativ wird, lebensbedrohlich. Ja. Wie kann ich A von B unterscheiden? Also woher weiß ich im konkreten Fall?
Ja, also zuerst mal, wir unterscheiden in der sogenannten Kausalnetik, also in der Ursachenforschung hier, 2 Zeitlinien. Das eine ist die körperliche Zeitlinie und das andere ist die geistig-seelische Zeitlinie. Auf der körperlichen kann man es, ich sag mal, anhand der Größe eines Tumors oder aber auch wie viele Tumore sind im Körper da, ja? Auf der geistigen Seite ist die wichtigste Frage, die ich einem Patienten stelle, ist, wie gut können Sie einschlafen? Diese Frage halte ich für viel wichtiger als manche andere, die permanent gestellt wird. Weil die Problematik ist, wenn ein Mensch nicht einschlafen kann, weil er Krebs hat, sprich, dahinter laufen Dynamiken ab, wo das Wort Angst ganz oben steht, dann muss ich den zuerst da wieder hinbringen. Dann ist die sogenannte, wie wir das nennen, Symptom-Eigendynamik schon eingetreten. Was ist eine Symptom-Eigendynamik? Ist nichts anderes, wie wir Sie gerade gesagt haben. Also wann kippt das Ganze um? Also eine Zeit lang ist es gut, aber irgendwann habe ich eine Größe eines Tumors erreicht oder eine überhaupt Menge an Tumoren im Körper, wo es umkippt. Und das Gleiche ist auf der geistigen Ebene. Natürlich habe ich zuerst mal Angst, wenn ich die Diagnose Krebs habe. Ja? Aber ganz viele Menschen können mit dieser Angst ganz gut umgehen. Und das kann man ganz gut daran erkennen, wie gut diese Menschen schlafen können. Und zwar nicht so das Durchschlafen, weil das hängt von vielen Faktoren ab, wie Herz und Durchblutung und so, aber vor allem das Einschlafen. Wenn Menschen gut einschlafen können, können wir in der Kausalnetik immer davon ausgehen, dass diese Menschen nicht über dieses Symptom Eigendynamik drüber sind. Wenn sie da drüber sind, egal ob körperlich oder geistiger Art, dann bedeutet das nicht, dass die sterben müssen, sondern es bedeutet nur, wir müssen uns auf der körperlichen Ebene manchmal Hilfswerkzeuge, sprich zytostatische Mittel heranholen. Mit zytostatisch meine ich jetzt aber nicht Bestrahlung und Chemotherapie, ich meine Galvanotherapie oder Vitamin C-Hochdosis. Also durchaus auch zytostatische Dinge, um Krebszellen eine Zeit lang zu töten, um den Tumor zu verkleinern. Oder aber eben auf der geistigen Ebene ist es ganz klar, Anti-Stress-Training, Anti-Stress-Training und Anti-Stress-Training.
Und das sieht wie aus, Anti-Stress-Training?
Das sieht aus, dass man im Grunde genommen zwei Dinge hauptsächlich macht. Das erste ist die Analyse des bisherigen Lebens in Bezug auf Stress. Also wo haben die meisten Menschen Stress? In ihren Familien, in ihren Berufen, in ihren Finanzen. Auch Finanzen können ganz, ganz viel Stress machen. Mhm. In ihrem Sexualleben. Auch das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Also die großen Gruppen zuerst mal, die üblichen, ja, anzuschauen. Ja. Mhm. Und das abzustellen. Und dann das Zweite ist ein sogenanntes Zielsetzungstraining. Wir benutzen hier die sogenannte Mindstore-Technik nach Jack Black und Klaus Pertl. In der Mindstore-Technik geht es einfach um dieses, im Englischen nennen wir das Goal-Setting, also Zielsetzung. Wir wollen anschauen, welche Ziele hat ein Mensch. Weil wir haben zu oft erlebt, dass Menschen, natürlich, wir wollen alle schön und reich und gesund und was weiß ich was sein, aber man muss detaillierter anschauen, welche Ziele hat hier ein Mensch. Und weil ganz viele, die nehmen die Leiter und klettern sie hoch und erst wenn sie oben sind, sehen sie, dass die Leiter an der falschen Mauer steht.
Das war eigentlich fremdbestimmt, was ich da gelebt habe. Ja,
so das ist es, ja. Es ist nicht das, was ich wirklich will. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir anschauen, okay, was möchten Sie eigentlich und was brauchen Sie zum Glück? Mhm. Und wir brauchen ja auch, ich sage mal, eine Rezidivprophylaxe. Wir brauchen, dass der Krebs nicht zurückkommt. Und die einzigste Möglichkeit, die ich bis heute kennengelernt habe, von allen möglichen, und ich glauben Sie mir, ich habe schon viele kennengelernt auf dieser Welt, ist Lebensglück. Es gibt nichts Besseres als Krebsprophylaxe beziehungsweise Metastasenprophylaxe als Lebensglück.
Okay, Sie sind, da bin ich.
Ja, und was wir tun, ist eigentlich nichts anderes. Wir bringen Menschen bei, ihren Stress anzuschauen, neue Ziele zu setzen. Und jetzt heute, weil ich brauche ja heute mit meinem Stress, muss ich umgehen, machen wir halt Übungen, Visualisierungsübungen, Meditationsübungen, Yoga-Übungen, all diese Sachen, wo Menschen, auf gut Deutsch gesagt, runterbringen können.
Also Sie haben in Ihrem 3E-Zentrum sozusagen eine Glücksschule aufgebaut.
Wir nennen das heilendes Feld, aber man könnte es ohne Zweifel, ist ein schönes Wort, habe ich noch nicht gehört, aber finde ich gut. Ja, Glücksschule könnte man es nennen, ja. Mhm. Weil, nochmal, wie wollen Sie, wissen Sie, einen Tumor zu zerstören oder wegzubringen, ist nicht die Lösung des Problems. Weil wenn Sie auf dem Lebensweg, ich sage Patienten immer, schauen Sie, Ihr Tumor ist herangewachsen auf Ihrem Lebensweg. Und wenn Sie auf diesem Lebensweg jetzt so weitergehen, was passiert da? Es kommt ein neuer Tumor. Jeder Patient ist, wenn er gesund werden will, sozusagen gezwungen, seinen Lebensweg nach links oder nach rechts abzubiegen. Es bleibt ihm da nichts anderes übrig. Und das geschieht komplett ohne Bewertung seines Lebens. Ganz wichtig, auf religiöser oder sozialer Sicht oder egal, wie man das sieht. Wir bewerten überhaupt nichts. Wir sagen nur, hier muss eine Änderung her. Aber wo, in welche Richtung gehe ich? Das ist gar nicht so einfach. Wir alle sind in Berufen, wir müssen Geld verdienen, wir müssen überleben, wir haben Kinder, wir haben Eltern. Das sind alles unglaublich schwierige Systeme, in denen wir leben. Und es ist nicht so einfach, da auszubrechen. Und deshalb ist es wichtig, hinzuschauen, was macht mich glücklich? Das ist die oberste, wichtigste Frage für einen Krebskranken von mir. Was brauchen Sie, um glücklich zu sein?
Oder eben die Frage habe ich auch gelesen bei Ihnen, wann habe ich aufgehört, meine Träume zu leben?
Richtig, absolut. Das ist eine ganz typische Mindstore-Frage. Wann höre ich da damit auf? Ja, wir alle haben damit aufgehört. Ich genauso wie Sie. Wir alle haben irgendwann wollten, ich weiß nicht, Pilot, Zugschaffner, Krankenschwester oder was werden. Und die meisten Menschen haben aufgehört, ganz einfach aus monetären, ego-befriedigenden oder sonst was Gründen, Karrieregründen, ja.
Aber den Schalter umzulegen, also wie funktioniert das? Was ist da hilfreich? Visualisierungstechniken haben Sie erwähnt, Vorstellungen, was können Sie noch sagen?
Also das Wichtigste ist eigentlich, jeder muss seinen Switch finden. Ich erzähle gerne die Geschichte einer Patientin, die ich in der Paracelsus-Klinik in der Schweiz kennengelernt habe. Das war eine über 70-jährige, recht bekannte Schweizerin. Und die lag auf dem Todesbett und die ganze Familie war da. Und eigentlich hätte sie sterben sollen, sie starb nicht. Und ich habe sie gefragt, was war in ihr Switch? Was hat sie eigentlich, man muss dazu sagen, die Frau war unglaublich metastasiert, sie lag im Koma und ist wieder gesund geworden. Das sind wirklich unglaubliche Fälle manchmal. Und ich habe sie dann gefragt, ich habe so eine Frageliste, wo ich mit diesen sogenannten Final Stage Survivors, also mit diesen Überlebenden immer durchgehe. Und eine Frage ist einfach, was ist der Switch, ihr Hauptswitch, den Sie zurück ins Leben genommen haben hier? Und sie hat einfach gesagt, schauen Sie, meine Lebenssituation war folgende. Ich hatte einen deutlich jüngeren Ehemann. Ich hatte eine Familie, die alle nur, weil ich so reich bin, gewartet habe, dass ich sterbe. Und ich habe gedacht, das gönne ich denen nicht. Ich musste auch zuerst schmunzeln, wie alle, wenn sie die Geschichte hören. Aber wissen Sie, dieser Switch, der ist unglaublich und kann Menschen zurück ins Leben bringen. Und ich hatte einen Gast bei uns im Zentrum. Die hat erzählt, sie hatte lange Haare und wollte zur Chemotherapie. Und ihre Friseurin hat sich geweigert, ihr die schönen Haare abzuschneiden. Und dann hat sie ihr ganzes Leben neu bedacht, weil die Friseur, sie hatte dann einen Riesenstreit und ist dann wutentbrannt und schreiend aus dem Friseursalon gerannt. Aber diese Sache hat sie dazu gebracht und hat geschaut, halt mal, was stimmt in meinem Leben nicht? Das stimmt wirklich. Eigentlich hat die recht, so schöne Haare, wie ich habe, abzuschneiden, kann nicht sein. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, es gibt nicht diese Lösung, diesen Switch. Wenn wir den hätten, hätten wir die Lösung für Krebs. Das ist auf gut Deutsch gesagt harte Arbeit bei jedem Klienten, Patienten, Gast, wie immer man ihn nennen mag, bei jedem Menschen eigentlich, herauszufinden, was ist sein Switch, was braucht er. Und für uns, die Leitlinie ist ganz einfach, immer mit dem Wort Glück und Zufriedenheit da zu marschieren. Und dann findet man solche Switch. Natürlich, was wichtig ist, um Ihre Frage zurückzukommen, Visualisierung, Meditation oder wir nennen es einfach mal zur Ruhe kommen und aus einem System herauszukommen. Das ist ganz wichtig. Ein bekannter deutscher Arzt, Bodo Köhler in Freiburg, hat mal gesagt, eigentlich könnten wir Krebskranke relativ gut heilen. Wir müssten die nur alle nehmen, in eine Oase nach Afrika fliegen und die dort irgendwie unterbringen, weil was passiert dort? Dort sind sie aus allen Lebenssystemen draußen. Sie müssen sich komplett neu orientieren mit der Nahrung, mit ihrem Leben, mit allem drum und dran. Und das ist das Schwierige. Menschen werden in einem System, in einem Lebenssystem krank. Und deshalb sagen wir auch unseren Gästen im 3E-Zentrum, ihr müsst 5 Wochen zu uns kommen. Mhm. Wir können nicht in einer Woche hier sie heilen. Wir können sowieso sie nicht heilen, aber wir können ihnen in einem Zeitraum von 5 Wochen zeigen, was ihr Weg ist, wo ihr Weg dahin gehört. Mhm. Aber das kann man nicht in einer kurzen Zeit. Und wir sehen ganz oft die Problematik, die Leute sind bei uns, denen geht es gut, wir sehen, das im Blut verändert sich, Tumore werden kleiner, die Leute werden glücklicher. Jetzt gehen sie aber wieder nach Hause in das alte System. Und das ist im Grunde genommen die Hauptproblematik, weil Krebspatienten wieder in das System zurückkommen, in dem sie logischerweise krank geworden sind. Hm.
Können Sie eine Bilanz machen? Also dieses 3E-Zentrum, wie lange gibt es das schon? Wie viele Menschen waren dort, haben dort Hilfe gesucht und wie erfolgreich ist das gelaufen?
Also wir haben ja vor 3-4 Jahren eine kleine Statistik veröffentlicht. Insgesamt, um Ihre Fragen zu beantworten, wir haben jetzt im Oktober 10-jähriges Jubiläum von 2006 bis 2016. Ich glaube, 15. oder 16. Mitte Oktober ist dieses Jubiläumstag. Wir haben so ungefähr, so ganz grob, knapp über 1000 Patienten behandelt. Wir haben keine Statistik über diese 1000, aber ich möchte Ihnen eine kleine Statistik, die wir gemacht haben und veröffentlicht haben, vor 3-4 Jahren vielleicht kurz nennen. Wir haben damals 72 Patienten genommen, die alle, und das war uns ganz wichtig, einen Brief von ihrer Konvention, also von der Klinik, von ihrem Hausarzt hatten, wo drin steht, dass sie nur noch palliativ behandelt werden und dass man nichts mehr machen kann und dass die Erwartungszeit ungefähr plus minus 6 Monate die Lebenserwartung wäre, ja. Mehr als die Hälfte dieser Patienten war nach 2 Jahren, wo wir das gemacht haben, über die 2 Jahre, war noch am Leben. Hiervon wiederum der größte Teil 2021, 2022 ist der Tumor nicht weiter gewachsen. Und bei 8 Patienten war der Tumor komplett weg. Darunter auch zum Beispiel Menschen, oder nicht nur auch, sondern bei diesen 8 Patienten waren 6 metastasiert und einer war mit Glioblastom, also mit einem ziemlich aggressiven Gehirntumor. Und diese Patienten waren komplett tumorfrei. Das ist eine Statistik, zumindest die ich kenne. Ich weiß nicht, wo es die noch auf dieser Welt gibt. Ja? Vielleicht gibt es bessere, vielleicht gibt es schlechtere. Was es ganz sicher gibt, in der konventionellen Medizin gibt es so etwas gar nicht. Warum? Weil in der konventionellen Medizin wird ein Patient aufgegeben, schon wenn er Metastasen hat. Natürlich, mir wäre es auch lieber, Patienten würden zu uns kommen nach der Diagnose. Weil da ist natürlich die Therapie viel einfacher, wie wenn ihr ganzes Immunsystem durch Chemotherapie und Bestrahlung und durch Hormonblock oder was auch immer zerstört ist. Ja. Nur bei uns ist es so, statistisch gesehen, diese Zahl habe ich zufällig im Kopf, ist 91% unserer Patienten ist metastasiert. Ja. Und wenn ich jetzt denke, dass die Hälfte dieser 72 Personen, die bei uns war, nach 2 Jahren am Leben war, und der größte Teil hiervon kein Tumorwachstum hatte, dann muss ich sagen, sind wir mehrfach 1000%-mäßig besser wie eine konventionelle Klinik, weil konventionelle Kliniken natürlich niemals Statistiken machen mit aufgegebenen Patienten, weil die logischerweise gar kein, die haben im Grunde genommen 0% Erfolg. Weil wenn jemand metastasiert ist und ich gehe weiter diesen giftigen Weg mit Bestrahlung, Chemotherapie, ist meine Chance zu überleben im Grunde genommen bei 0. Deshalb kämpfe ich auch seit Jahren so gegen diese sogenannte Palliativmedizin. Sind wir doch mal ehrlich hier. Was ist Palliativmedizin? Das ist nichts anderes als ein komplettes Versagen der konventionellen Medizin. Hier kommen Patienten und Ärzte sagen einfach, okay, gut, wenn wir das und das machen, so wie wir es bei den 100 Millionen vorher auch gemacht haben, werden sie 100%ig sterben. Und dem Ganzen hat man ein schönes Wort gegeben, Palliativmedizin. Tatsache ist doch, ich muss hier einen komplett anderen Weg gehen. Wir gehen diesen anderen Weg und dann werden wir belächelt, sage ich mal. Beziehungsweise, wie werden wir verniedlicht? Es heißt dann, das sind sogenannte spontane Remissionen. Aber wissen Sie, spontane Remission ist eine doppelte Lüge. Erstens einmal, ich habe noch nie einen schwerstkranken Krebskranken gesehen, der spontan gesund geworden ist. Das ist eine harte Arbeit. Die Leute müssen Ernährung umstellen, die müssen ihr Leben umstellen, die müssen mit ihren Ehepartnern eine neue Ehe beginnen, die müssen entgiften, die müssen anfangen zu meditieren und so weiter. Das ist doch nichts Spontanes, das ist doch richtig harte Arbeit.
Ja.
Und es gibt auch keine Remissionen, um das abzuschließen, weil Remission heißt ja nur ein vorübergehender Stillstand. Nein, diese Menschen sind geheilt. Und deshalb uns in die Ecke der Spontanremissionen abzuschieben, ist eigentlich unverschämt. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen heute sagen, wir lachen darüber, weil wir wissen ja, die da über uns schimpfen, die haben ja gar keine Erfolge. Null, zero.
Lassen Sie uns nochmal auf diese Prinzipien zu sprechen kommen, die dort gelebt werden, diese 3 E's. Mhm. Also Entgiftung, Ernährung, Energie. Energie haben wir ja schon besprochen, also das geht in Richtung dieser Visualisierung und die geistigen Kräfte in bestimmte Bahnen lenken, ja, um die Energie zu stärken und zu konzentrieren. Über Ernährung, das interessiert mich jetzt näher, was machen Sie da genau?
Also wir in unserem Zentrum benutzen als Ernährungsform die Öleiweißkost. Ich habe verschiedene Ernährungstherapien in den letzten Jahren kennenlernen dürfen. Ich bin heute ein Fan, ehrlich gesagt, von neben der Öl-Eiweiß-Kost, da komme ich gleich näher drauf, was wir da machen, noch von der Gerson-Kost, also Dr. Max Gerson mit den frisch gepressten Säften. Und aber auch von der Rohkost, ja. Mhm. Teilweise habe ich aber, da kenne ich zu wenig Menschen, um da wirklich mitreden zu können, von der Makrobiotik und auch von der Ayurveda sehr schöne Dinge gesehen. Aber Rohkost, Gerson und Öl-Eiweißkost, da würde ich sagen, kenne ich mich einigermaßen aus. Und vor allem, ich habe vielen Menschen persönlich die Hand schütteln dürfen, die diese Ernährungstherapien gemacht haben. Mhm. Ich habe aus 2 Gründen dann für uns im Zentrum eigentlich die Öl-Eiweiß-Kost gewählt. Erstens, da ich ja bekannterweise ein Schüler von Dr. Johanna Budwig bin, kenne ich mich da einfach sehr, sehr gut damit aus. Ja. Wobei Gerson oder Rohkost kann man auch erlernen. Das sind keine Dinge, die jetzt so kompliziert sind, dass man sie nicht erlernen könnte und auch anderen Menschen beibringen könnte. Ich habe mich aber für Eiweißkost entschieden, A, weil ich das Glück hatte, über 4 Jahre bei Dr. Johanna Budwig einfach diese Fälle zu sehen und mich davon überzeugen konnte, welche Erfolge sie hatte. Und noch ein anderer. Ich bin, wissen Sie, ein einfacher Schwabe. Und ich bin aufgewachsen mit Spätzle und Braten am Sonntagnachmittag.
Ofenschlupfer.
Ofenschlupfer, so ist es. Und ich denke, die Öl-Eiweiß-Kost hat gegenüber Gerson und der Rohkost noch einen unglaublich nicht zu unterschätzenden Vorteil. Die Nahrungsform ist nicht so weit weg von dem, was Menschen gewöhnt sind, vor allem in Deutschland. In Asien noch anders, aber es ist nicht so weit weg. Es ist eine vegetarische Kost. Das Frühstück schmeckt ausgesprochen gut mit diesen verschiedenen Müslis, mit all den Beeren und so. Mhm. Es schmeckt einfach unheimlich gut. Und das ist auch ein großer Vorteil. Weil wenn man die Ernährungsform, und die muss man ja nicht nur ein paar Tage, sondern sollte man über Jahre durchführen, je näher die ist und je einfacher sie ist, desto größer ist die Chance, dass Menschen sozusagen auch diesem Compliance-Problem aus dem Weg gehen, sprich, dass sie am Ball bleiben. Ja,
ja, das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, ob nicht so ein strenges Ernährungsregime auch neue Konflikte erzeugt. Also nach dem Motto, dass die Leute dann in neuen Stress geraten, weil sie das nicht mehr dürfen und das nicht mehr dürfen, sondern...
Absolut, Sie haben 100%ig recht. Das ist ein Riesenproblem. Und heute, ich sag mal, mit den Verwirrungen des Internets ist es ja noch schwieriger. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, wenn Sie heute in einen Buchladen gehen, da können Sie Bücher kaufen, wo das eine Buch exakt das Gegenteil ist vom anderen. Ja, auch ich, glauben Sie mir, ich habe mir lang überlegt, Gerson sind 13 frisch gepresste Säfte am Tag. Ja, Rohkost kennt wahrscheinlich jeder. Und Öl-Eiweiß-Kost ist eine vegetarische Kost, wo aber eine ganz bestimmte Mischung aus Leinöl, Quark und Milch noch dabei ist. Ja. Und ich habe mir überlegt, am Anfang, das hat doch überhaupt nichts Gemeinsames. Also warum sind diese drei Arten eigentlich so erfolgreich oder erfolgreicher wie andere, die ich gesehen habe? Ja. Aber mit der Zeit habe ich natürlich ganz gelernt, anders zu denken. Weg von dem materiellen Denken, mehr auf das energetische Denken. Und wenn wir mal Rohkost, Gerson und Öl-Eiweiß-Kost anschauen, auf einmal findet man relativ einfach die Gemeinsamkeit. Das ist nämlich die, dass alle drei über das Thema Elektronen nachgedacht haben, über das Thema Energie. Die Rohkost und Gerson ist klar, da habe ich durch die frisch gepresste Säfte, durch die Nichtverarbeitung der Lebensmittel, habe ich natürlich diese viele hohe Energie, die ich da esse. Ja? Vor allem bei den Säften, bei Gerson ist es enorm, wirklich enorm. Bei der Öl-Eiweiß-Kost ist diese Energie einfach im Leinöl drin. Und Frau Dr. Budwig hat einen Weg gefunden, dieses Fett, was ja logischerweise nur fettlöslich ist, wasserlöslich zu bringen, indem es eben das mit dem Schwefel im Quark dann kombiniert und so diese Energie relativ schnell verfügbar macht im Körper. Mhm. Aber bei allen drei Ernährungstherapien geht es am Schluss um energetische Prozesse, sprich, wie führe ich einem Menschen Elektronen möglichst schnell in jede Zelle hinein?
Okay, spannend. Ja, ich würde das gerne noch weiter vertiefen, aber wir haben noch das dritte, was wir erstmal ansprechen sollten, die Entgiftung. Also Sie haben ja vorhin gesagt, dass es Krebse gibt, die eben diese Konflikt-Hintergründe haben. Und andere Krebse, die aber auch durch Vergiftungen entstehen. Kann man das eine vom anderen unterscheiden oder muss man es unterscheiden?
Man kann schon teilweise. Also mir ging es auch so, wissen Sie, ich habe Menschen kennengelernt, die haben ihr Leben nur bedingt umgestellt. Und die haben zum Beispiel ihre Ernährung gar nicht umgestellt. Ich kann mich erinnern, ich saß mal in Heidelberg mit einem meinen Patienten und der hatte also Melanome über Jahre und dann überall metastasiert und war dann wieder tumorfrei. Und wir haben uns getroffen im Restaurant, er bestellt sich eine Pizza. Und das war für mich so, ich hatte ja gar nichts gelernt, sage ich jetzt mal so ungefähr. Gell? Und da ist mir aber bewusst geworden, als er mir seine Geschichte erzählt hat und wie er sich über Jahre beruflich vergiftet hat, dass bei ihm nicht so sehr, er war glücklich verheiratet, hatte eine super Tochter, war auch ein sehr, sage ich mal, gut verdienender Mensch. da war mir klar, der hatte dort keine Problematik, sondern die Problematik war wirklich diese Giftstoffe, die er über seinen Beruf jahrelang einfach da reinbekommen hat. Und heute, ich meine, wir leben in einer toxischen Umwelt, ob das Strahlen sind, ob das Giftstoffe sind, denken Sie mal die Chlorhühnchen-TTIP-Diskussion, die im Moment im Fernseher läuft, ja, all diese Sachen, die können wir nicht einfach ignorieren. Oder denken Sie mal an Raucher, das ist auch ein schönes Beispiel, ja. Rauchen erzeugt keinen Krebs. Trotzdem haben die meisten Lungenkrebskranke sind Raucher. Also gibt es durchaus hier eine Connection, ja. Oder denken Sie mal an pleurale Mesotheliome, also Rippfellerkrebs, wo man fast immer eine Asbestgeschichte beim Patienten findet, ja. Oder der berühmte Schornsteinfegerkrebs früher und so weiter, ja. Mhm. Oder wenn Sie brauchen einen Menschen nur, in Anführungsstrichen, zu lange bestrahlen, dann hat er auch eine Leukämie. Ja, also es gibt körperliche Dinge und ich habe ja diese Sache nicht erfunden, das 3E-Programm. Das ist in Anführungsstrichen zu mir gekommen, als ich auf der Welt herumgereist bin. Am Anfang habe ich ja hauptsächlich mit den sogenannten Koryphäen gesprochen, all diese Professoren und diese Wissenschaftler. Und irgendwann habe ich gemerkt, da komme ich überhaupt nicht weiter. Da hat jeder seine Theorie, jeder hält sich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen arrogant, für den Größten. Und jeder sagt, ich habe die Lösung hier. Und alle sterben trotzdem, die Patienten. Und irgendwann habe ich begonnen, mehr mit den Survivors zu reden und einfach mal zu fragen, sag mal, was hast du eigentlich gemacht? Und dann kamen eben diese drei Punkte raus, nämlich Ernährung, Entgiftung und das energetische Arbeiten. Und bei der Entgiftung waren es eigentlich, ich sag mal, drei Hauptdinge, wo die Menschen drauf geachtet haben. Das waren einmal die Zähne. Und hier nicht so sehr das Amalgam, wo alle diskutieren, sondern vor allem die Wurzelkanäle waren ein großes Thema.
Da habe ich auch einige noch.
Ja, ich möchte mal einen Fall zeigen. Ich war mit Klaus Pertl 1998 bei Dr. Contreras in der Oasis of Hope Klinik in Tijuana in Mexiko. In Mexiko, in Tijuana, das ist auf der anderen Seite von San Diego, gibt es sehr viele alternative Krebskliniken. Ganz einfach darum, weil in Amerika darf man das nicht und dann hauen alle ab nach Mexiko, wie wir ja sagen, und machen dort eben die Kliniken. Mhm. Und ich war dort in dieser Klinik und ich werde niemals vergessen, was dort passiert ist. Da kam ein junger Mann, ich glaube, es war nur ein Hodgkin-Lymphom, und der kam im Rollstuhl rein. Der war 25 bis 30 Jahre allerhöchstens. Und der konnte nicht mal laufen. Und Dr. Contreras hat sich das damals angeschaut und das Erste, was er gemacht hat, war, ich weiß nicht mehr genau, 3, 4, 5 Zähne zu ziehen. Alle wurzelbehandelte Zähne. Und der Patient hat keine weiteren Therapien am Anfang bekommen. Und wir waren dort knapp zwei Wochen, Herr Bertel und ich. Und innerhalb von einer Woche war dieser junge Mann wieder aus dem Rollstuhl, ging mit uns spazieren und hat sich ganz anders gefühlt. Und seine Blutwerte sind besser geworden. Nur, in Anführungsstrichen nur, dass man ihm die Zähne herausgezogen hat. Später habe ich dann die Arbeiten von Issels gelesen, der das ja auch in Deutschland schon Jahrzehnte vorher gemacht hat. Ja, ich habe dann auch Frau Issels kennengelernt, die mir da sehr viel drüber erzählt hat. Und da wurde mir bewusst, was Toxine, die in den Zähnen sind, machen können. Und die zwei anderen Dinge, die wir einfach gesehen haben, war der Darm. Ich meine, wie viele Bücher gibt es über der Tod sitzt im Darm und all diese Dinge? Ja, die stimmen nun mal, ja, ob uns das passt oder nicht. Aber es ist einfach so, wir pflegen unseren Darm nicht genügend. Wir essen zu viel Müll und wir lassen unseren Darm da unten, ich sag mal, arbeiten. Was den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, wenn man so einen Darm auseinanderschneidet und schaut sich da innen an, wie der aussieht, dann erkennt man Strukturen wie im Gehirn. Hm. Und heute auch aus der Neurologie, während alle Organe, wenn sie ein Signal vom Gehirn bekommen, wieder ein Signal zurücksendet, kann der Darm mehrere Signale zurücksenden. Wir wissen zwar nicht, was der Darm da zurücksendet, weil wir verstehen die Sprache nicht, aber ich finde es allein schon intelligent, unglaublich spannend, dass der Darm an unserem Gehirn Sachen meldet. Hm. Wir verstehen es nicht, wir können es nur messen. Und deshalb die Pflege des Darms jetzt über Einläufe vor allem, über gesunde Nahrung oder auch mal über eine Darmkur, was auch immer mit Bakterien oder so, halte ich für unglaublich wichtig. Die allgemeine Darmsanierung. Und das dritte Problem, und das ist speziell bei Krebs, aber auch bei Rheuma, bei anderen, auch ganz speziell bei Krebs natürlich, ist das Säureproblem in unserem Körper. Und hier werden, wenn man da Bücher überkauft, dann sagen die Leute, in den meisten Büchern steht ja, man soll sich alkalisch, also basisch ernähren und man soll die Säuren weglassen und dann wird alles gut. Ja, das wäre schön, wenn es so funktionieren, weil sehr viele Leute, die essen dann auf einmal nur noch hochbasisch und werden immer kränker. Was ist hier das Missverständnis? Ganz einfach. Wir müssen zwei Dinge beim pH-Wert im Körper differenzieren. Das eine ist der pH-Wert im Blut und das andere ist der pH-Wert im Gewebe. Mhm. Und natürlich geht der Gewebewert bei ganz vielen Menschen runter, allein wie sie sich ernähren oder wie viel Stress sie haben.
Bewegungsmangel.
Der pH-Wert des Blutes geht nach oben. Und wenn ich jetzt nur basisch mich ernähre, geht er am Anfang wohlgemerkt, bis eine Reaktion eintritt, noch mehr nach oben und die Leute werden am Anfang noch kränker. Das muss man einfach wissen. Mhm. Was wir tun, oder was Dr. Johanna Budwig in der Öl-Eiweiß-Kurs macht, aber auch wenn Sie alle medizinischen Bücher lesen, glauben Sie mir, Sauerkrautsaft gab es schon vor 200 Jahren als Medizin. Ja? Mhm. Dann wird man immer wieder zurückkommen, man muss Säure, also Milchsäure, rechtsdrehende Milchsäure trinken. Und das ist das, was wir machen. Wir geben Menschen in der Regel Sauerkrautsaft oder andere milchsauer vergorene Säfte zum Trinken. Plus wir, wenn der körperliche Status es erlaubt, möchten wir eigentlich, dass Patienten fast jeden Tag baden in einem Natronbad. Mhm. Warum? Wenn man sich in ein heißes Natronbad legt, werden die Säuren, die in der Haut abgespeichert sind, über die Haut ins Wasser abgegeben. Mhm. Und schauen Sie, was macht denn eine Krebszelle? Eine Krebszelle verarbeitet nicht mehr den Sauerstoff. Ja? Dafür produziert sie aber dann im Zitronensäurezyklus, produziert sie sehr viele Säure, genauer gesagt Milchsäure. Und diese Säuren müssen raus. Und ich habe oft gesehen, zum Beispiel als Schmerztherapie das zu machen, weil vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Säuren, die vom Tumor ausgeschieden werden, einfach Nerven quetschen können und dadurch Schmerzen entstehen. Und wir sehen dann, wenn die Menschen die Säure ausscheiden, gehen die Schmerzen runter. Aber viel wichtiger ist, dass das Milieu um den Tumor herum sich verändert.
Sehr spannend. Wir können hier den Inhalt Ihres 800-Seiten-Buches
nicht
behandeln. Aber Sie haben jetzt schon sehr, sehr wichtige Dinge angesprochen. Und jeder, der da Interesse hat, weiter zu forschen, ist eingeladen, eben sich Ihr Buch zu kaufen oder im Internet zu forschen auf Ihren Webseiten. Die werden wir auch verbinden mit diesem Interview jetzt. Und ich danke Ihnen sehr herzlich und würde jetzt zum Abschluss Ihnen gerne noch die Frage stellen, wie Sie in Ihrer Vision sich die Onkologie der Zukunft vorstellen.
Ui, das ist natürlich keine einfache Frage. ich bin nicht derjenige, der denkt, wir brauchen eine Welt ohne Krebs, weil für mich Krebs gar nicht diese schlimme Erkrankung ist, ja. Natürlich, glauben Sie mir, ich habe und selbst in der eigenen Familie zu viele Menschen an Krebs sterben sehen. Ja, und aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass Krebs nicht diese schlimme Erkrankung ist, sondern oftmals die Therapien, beziehungsweise dass Menschen einfach so viele schlimme Programme eingesetzt bekommen durch das, was sie täglich lesen und im Fernsehen sehen, dass das viel schlimmer ist als der Tumor als solches. Ja, was würde ich gerne sehen? Ich würde mal sagen, zwei Dinge vorrangig. Das erste, wir müssen zurück zur Grundlagenforschung. Wir wissen nicht, was Krebs ist. Glauben Sie mir, ich weiß es auch nicht und ich beschäftige mich seit 20 Jahren im Grunde genommen fulltime-mäßig mit diesem Thema. Ich weiß immer noch nicht genau, was Krebs ist. Und leider ist es so, dass die ganze Forschung, die heute ja Milliarden ausgibt oder einnimmt, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, im Grunde genommen keine Grundlagenforschung mehr macht. Es geht nur noch um Forschung, wo man anschließend Patente haben kann und wo man Geld verdienen kann. Mhm. Wenn wir nicht zurückgehen und genau hinschauen, wie entsteht Krebs, was ist Krebs, und wenn wir einfach dieses Dogma der universitären Medizin weiter übernehmen, also sprich, Krebs ist ein Genproblem und da können wir eh nichts machen, ja, solange wird sich meiner Meinung nach nichts ändern. Und das Zweite ist eher so mein persönliches Wunschdenken. Das geht noch einen Schritt weiter. Ich habe keine Lösung dafür, aber wir brauchen Universitäten, die andere Dinge unterrichten. Wir brauchen entweder die gleichen Universitäten, die bereit sind, Dinge aufzunehmen und andere Dinge wie nur Chemotherapie und Bestrahlung zu unterrichten, oder aber wir brauchen eigene Universitäten. Ja. Nur ohne, ich bin bestimmt nicht bekannt als besonders negativer Mensch auf dieser Welt. Nur ich muss natürlich auch sagen, im ganzen nicht konventionellen, nicht universitären Bereich ist das Zusammenarbeiten auch sehr schwierig. Und deshalb freue ich mich so, dass Menschen wie Sie so etwas hier auf die Beine stellen, weil nur, wenn immer mehr Menschen erfahren, dass es da draußen etwas anderes gibt wie Chemotherapie und Bestrahlung, können auch immer mehr Menschen danach nachfragen. Ja? Mhm. Wissen Sie, warum ich vielleicht zum Schluss noch was relativ Nettes, warum ich so manchmal unbeliebt bin bei Schulmedizinern, nicht weil ich so ein dickes Buch geschrieben habe oder nicht, weil ich gegen die so schimpfe, was ja gar nicht stimmt. Ich habe genügend konventionelle Ärzte, die meine Freunde sind. Aber vielmehr, es gefällt Ärzten nicht, wenn sie etwas nicht wissen. Weil die kommen dann da morgens ins Zimmer rein und die Patientin fragt irgendeine Therapie, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Und der Arzt, der weiß gar nicht, was eine Antineoplastontherapie, was eine IAT-Therapie, was all diese, viele wissen noch nicht mal, was eine Galvanotherapie in Deutschland ist. Ja? Die haben gar keine Ahnung davon. Und Ärzte hassen es, wenn sie keine Antworten geben können. Sie hassen es total, wenn sie irgendetwas nicht wissen und sozusagen dumm dastehen. Ja? Mhm. Und deshalb bin ich so unbeliebt bei Ärzten. Nicht so sehr das, was ich da tue und schreibe. Und wissen Sie, mit wem ich auch nie Probleme habe, sind ältere Ärzte. Ich habe nie Probleme mit Ärzten, die über 60 sind. Warum? Die haben in ihrer Praxis gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Die streiten nicht mit mir. Die wissen, dass Palliativmedizin im Grunde genommen zu 100% zum Tod führt. Die wissen, dass irgendwelche Platinstoffe bei Lungenkrebs nicht besonders helfen. Die wissen, dass Gemcitabine bei Pankreaskrebs nicht helfen und so weiter. Das muss ich mit denen gar nicht diskutieren. Ja? Und ich wünsche mir eigentlich einfach eine Welt, wo wir wieder offener sind. Allgemein, nicht nur der Medizin gegenüber, sondern in Deutschland oder auf der Welt ist ein großes Thema Flüchtlinge im Moment. Ja, wenn ich das so sehe, was da passiert, das spiegelt eigentlich genau das Gleiche wieder, was in der Onkologie ist. Wir lieben uns nicht mehr, wir sind nicht mehr füreinander da und wir sind einfach nicht mehr offen für andere Meinungen, sondern jeder möchte sich dank Internet, dank Facebook, dank was weiß ich was, profitieren bis zum Geht nicht mehr. Und so kommen wir aus meiner Sicht nicht weiter, sondern das, was wir brauchen, ist wieder Liebe und Offenheit.
Schön, schönes Schlusswort, Herr Hirneis. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier teilzunehmen und Ihr Wissen zu verbreiten. Und wir tun unser Bestes, dass das möglichst alle 50.000 neu diagnostizierten Krebspatientinnen sehen können.
Das hoffe ich, ja.
Und ja, also meiner Meinung nach, das Angebot bestimmt die Nachfrage und es liegt an jedem von uns, wie wir mit unserem Körper und mit unseren Problemen umgehen, ob wir selbstverantwortlich mit umgehen oder irgendwie die Antworten im Außen nur suchen. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr wird sich die Medizin ändern. Da bin ich ganz hundertprozentig von überzeugt. Und Sie leisten da einen großen Beitrag. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich diese Mühe machen. Herzlichen Dank.